Dein ist mein ganzes Herz. Wer sich anschickt, den Bund der Ehe einzugehen, denkt selten direkt an das Ende der großen Liebe. Der Ehevertrag regelt Vorsorge und Vermögen im Falle des Scheiterns einer Ehe. Ist das damit nicht auch eine Art von Misstrauen, gleich zu Beginn? Schon jetzt ist die Antwort nein. Ganz im Gegenteil. Besser in guten Zeiten vorsorgen, als in schlechten zu streiten. Der FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien war on the road. Wir waren auf der Karrieremesse Her Career in München und haben dort in einer Live-Folge mit der Rechtsanwältin Renate Maltri über Eheverträge gesprochen. Die Messe war sehr gut besucht und sehr trubelig. Diese Live-Atmosphäre ist immer etwas ganz Besonderes, schon allein wegen dieses direkten Austauschs mit Ihnen als unseren Hörerinnen und Hörern. Allerdings, das merken Sie auch an der Tonqualität, große Halle statt geräuscharmes Studio. Damit jetzt aber herzlich willkommen zu dieser Live-Folge des Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 17. Oktober.
Investiert ihr bereits in Aktien, ETFs, Immobilien und Co.? Super, dann könnt ihr jetzt euer Portfolio noch weiter diversifizieren. Mit der Private Finance Police der Allianz. Hier zahlt ihr einmalig einen Betrag ab 10.000 Euro ein und habt damit die Chance, in alternative Anlageklassen zu investieren, zu denen Privatinvestoren normalerweise keinen Zugang haben. Kommt für euch in Frage? Dann gibt's jetzt alle Infos auf allianz.de/deinleben.
Eheverträge. Hier ist so eine fröhliche Stimmung, finde ich, habe ich gerade schon zu Frau Maltri gesagt, alle so heiter und ich fand das irgendwie auch lustig auf den Bühnen. Man hat echt das Gefühl, hier sind irgendwie so positive Vibrations, jetzt komme ich hier mit Eheverträgen ums Eck. Also wir denken die Sache sozusagen vom Ende her, aber tun wir gar nicht. Klar, jede dritte Ehe heutzutage wird geschieden, das ist so, aber, und das ist vielleicht gerade mal die Message ganz am Anfang unseres Podcasts hier. Eheverträge sind gar nicht nur dafür da, um zu gucken, wann die ganze Sache vielleicht mal ändert, sondern unser Leben ändert sich im Laufe eines Lebens. Bei manchen Gott sei Dank, bei manchen schade, aber es ist nun mal, wie es ist. Und um das auch immer mal wieder anzupassen und zu gucken, worauf muss ich denn vielleicht achten bei so einem Ehevertrag, auch wenn es möglicherweise gar nicht dazu kommt, dafür sind wir heute hier und wenn es nur dafür ist, ein paar Anregungen zu geben. Wir haben jetzt so knapp 35 Minuten Zeit. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, die wir auch im Vorgespräch schon so ein bisschen durchgesprochen haben. Aber wir sind so eine Gruppe hier. Vielleicht hat auch die eine oder andere jetzt schon auch mal noch mal eine Frage. Sehen wir dann, ob wir dazu noch kommen, sonst vielleicht auch hinterher noch. Ich begrüße ganz, ganz herzlich meinen heutigen Gast, Renate Maltri. Sie ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für dieses ganze Thema. Und ehrlicherweise muss man sagen, auch im Vorgespräch, ich hätte mir gar keine bessere Expertin dafür aussuchen können, weil sie so lange schon in diesem Bereich einfach tätig ist und man muss wahrscheinlich echt sagen, schon echt eine Menge gesehen hat, was das Thema Ehen, Scheidungen, Eheverträge angeht. Insofern herzlich willkommen, dass Sie da sind. Ich freue mich echt sehr.
Ja.
Schön, dass Sie da sind, Frau Maltri. Und ich würde sagen, wir fangen auch mal direkt an, ganz vorne. Ich habe gerade schon gesagt, Sie haben wirklich eine sehr lange Erfahrung auf diesem Bereich. Wo stehen wir denn da gerade 2023? Wie ist denn so Ihre Erfahrung, die Sie gerade haben mit, ja, im Zweifel sogar jungen Menschen, die Idee einer Ehe eingehen wollen?
Also da muss ich sagen, es hat sich aus meiner Sicht doch sehr vieles zum Positiven gewendet. Also und insofern, als immer mehr junge Paare auch kommen, immer mehr junge Paare wollen Eheverträge machen und ich sehe das genauso positiv wie Sie, denn da geht es ja darum, dass Sie selbst Ihre Zukunft in die Hand nehmen, dass Sie selbst gestalten und sagen, was mache ich denn hier, dass Sie nicht blind in eine Ehe reingehen, sondern versuchen, sich einmal beraten zu lassen. Also das wäre der erste Schritt, dass man sich beraten lässt und einfach auch überlegt, was ist das für ein Vertrag? Wenn ich eine Ehe eingehe, ist eine Ehe auch ein Vertrag. Interessanterweise ist es ja so, wenn Sie eine Immobilie kaufen, selbst wenn Sie Aktien kaufen, lassen Sie sich beraten, ja? Oder gehen Sie irgendwo hin, beim Ehevertrag, das ist ein Vertrag, den Sie hier eingehen, lassen sich viele halt leider nicht beraten. Aber da ist die Tendenz schon da, dass man sich zumindest mehr beraten lässt. Und dann auch versucht zu überlegen, was kann ich denn machen, was kann ich denn tun, wie kann ich es denn individuell gestalten. Jetzt zur Frage, was war früher und was ist heute. Früher, muss ich sagen, wir haben ja hier Frauenanteil, sind die Frauen einfach ganz schnell zum Notar geschleppt worden, unterschreib mal schnell, haben auf alles verzichtet. Und das ist dann aber, 2004 hat es angefangen, ist das alles aufgehoben worden, für sittenwidrig erklärt worden. Das ist heute nicht mehr so. Was tun wir heute? Was machen wir heute? Heute machen wir vorsorgende Verträge. Also heute machen wir ganz individuelle Verträge. Das heißt, es wird abgefragt, in welcher Situation sind Sie? Besteht ein Kinderwunsch? Besteht kein Kinderwunsch? Welche berufliche Situation haben Sie? Was wollen Sie? Wollen Sie vielleicht ins Ausland gehen? Auch das ist ja Thema. Was ist dann? Und da kann für jedes Paar können dann individuelle Regeln getroffen werden.
Würde ich gleich sogar tatsächlich das erste Mal reingehen wollen und fragen, ja, wer sollte denn überhaupt einen Ehevertrag machen? Gibt es eine besondere Gruppe, von der Sie sagen würden, da ist es sozusagen eine Pflicht, bei einer anderen Gruppe wäre es eher sogar nur eine Kür? Oder würden Sie sagen, ach, am besten alle, nicht nur, weil es ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Anwälte ist, sondern, sondern weil es tatsächlich auch substanziell einfach Mehrwert und Sicherheit für alle Beteiligten in dieser Ehe ja nun einfach gibt. Ne? Später, auch wenn Kinder da sind, muss man ja auch sagen.
Das ist richtig. Also vom Grundsatz her meine ich, sollten doch alle sich zumindest beraten lassen und viele, viele Paare sollten einen Ehevertrag machen, denn sie sollten individuell das gestalten. Also es ist ja so, wenn sie keinen Ehevertrag machen, sind sie einfach abhängig von den gesetzlichen Bestimmungen. Und da müssen sie einfach gucken, wie sind denn die gesetzlichen Bestimmungen? Was ist denn, wenn ich Kinder betreue? Wer bleibt zu Hause? Wer bleibt nicht zu Hause?
Ich will da mal kurz sagen, tatsächlich gesetzliche Bestimmungen, wenn es jetzt keinen gibt, was kann man das sagen? So erstens, so die ersten drei Sachen möglicherweise, wo man sagt, also das greift dann sozusagen, wenn es keinen Ehevertrag gibt und eine Ehe wird.
Wenn ich keinen Ehevertrag habe, dann muss ich in den ersten drei Jahren das Kind, also in den ersten drei Jahren, nachdem das Kind geboren ist, bin ich nicht verpflichtet zu arbeiten. Ist dann die Frage, wer bleibt zu Hause beim Kind, ja? Und danach bin ich aber schon verpflichtet zu arbeiten. Also da kann ich ganz andere Regeln jetzt aufstellen und da fangen die Paare schon an zu diskutieren. Ja? Das wäre so der erste Schritt, dass man sagt, wie wollen wir das überhaupt gestalten? Aber das ist dann, manchmal kann man sich das auch gar nicht vorstellen, wenn man also jetzt heiratet und sagt, wir wollen Kinder, sieht alles so rosig aus. Ich habe bei den meisten Paaren, finde ich immer ganz spannend, sagen, ja, wir machen das alle, beide zusammen. Ja, wir machen das ganz gleichmäßig verteilt. Und dann brauchen die jetzt erstmal keinen Ehevertrag und so, gut, das machen wir dann später. Wenn aber dann eine Ehe in der Krise ist, und die kommt oftmals in die Krise, in die erste Krise, von der Statistik her, wenn die Kinder klein sind, ja, weil dann das Ungleichgewicht einfach anfängt. Dann fängt der Streit an, wer bleibt zu Hause, wie machen wir das und so weiter. Wie wird es geregelt, wer verdient mehr, wer verdient weniger, wie werden die Kinder betreut. Und dann machen wir auch oft Eheverträge. Also ich kann einen Ehevertrag jetzt machen zu Beginn der Ehe gleich oder auch während der Ehe. Ich kann ihn auch machen, wenn ich jetzt die Scheidung habe, wenn ich wirklich dann in die Trennung und Scheidung komme, dann mache ich einen Ehevertrag.
Aber das ist ja schon mal tatsächlich echt ein gutes Learning, ne? Also da, was viele wirklich gar nicht wissen, man muss es nicht nur am Anfang machen, sondern man kann es eben, ich habe es eben schon mal gesagt, Lebensumstände ändern sich möglicherweise auch, dass man einfach sagt, okay, jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, wir haben es am Anfang nicht gemacht, machen es aber eben im Verlauf. Es müssen sich halt nur beide einig sein, ne? Oder?
Müssen sich beide einig sein,
einen zu haben zu
wollen. Aber sie sind sich natürlich noch eher einig, wenn alles gut ist, ja? Und da sage ich einfach, wenn alles gut ist, dann gucken, schauen Sie sich doch bitte an, dann sorgen Sie für sich selber. Dann kann auch dieses Ungleichgewicht nicht so entstehen. Also eine Ehe kommt ja auch in eine Krise, wenn ein Ungleichgewicht besteht, ja? Wenn meinetwegen die Frau dann unzufrieden ist, sie ist zu Hause, sie haben einen super Job, sie haben eine tolle Ausbildung und dann bleiben sie zu Hause und stellt sich doch eine gewisse Unzufriedenheit oftmals ein. Und da geht's aber dann darum, dass ich sage, und dann realisieren sie auch, aha, jetzt habe ich ja eigentlich einen Karriereknick. Und den Karriereknick, den habe ich einfach. Und den hat man auch nach der Statistik, wenn man eine gewisse Zeit zu Hause ist. Dann ist es aber gut, wenn ich dann hergehe und sage, ja, dann brauche ich einen Nachteilsausgleich. Also heute regeln wir viel mehr über Nachteilsausgleich. Ja? Dann wird offen darüber gesprochen, zu sagen, wie kann denn dieser Nachteil ausgeglichen werden? Den Nachteil kann ich jetzt ausgleichen, sei es dadurch, dass ich in eine Lebensversicherung einbezahle, dass ich jetzt sage, okay, dann legen wir ein Konto an, ist natürlich auch immer eine Frage der Liquidität. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten dieses Nachteilsausgleichs. Und da sollte man dann dafür sorgen. Ich hatte eine Frau, die hat der Mann dann gesagt, okay, dann kaufen wir dir ein Windrad. Das war vor 10 oder 5 Jahren noch etwas Außergewöhnliches. Heute ist es super. Und dann hat sie da so einen Anteil am Windrad gekriegt und war total happy. Ja, also auch das schafft natürlich eine gute Basis in der Ehe, wenn ich einen guten Ehevertrag habe.
Also, weil man ja auch echt sagen muss, weil Sie gerade gesagt haben, man muss vielleicht ein Gleichgewicht schaffen.
Genau.
Gewichte können sich ja eben tatsächlich auch mal verlagern. Wir gehen ja immer so davon aus, dass es die Männer sind, die erstmal diejenigen sind, die vielleicht finanzstärker sind. Dann kommen die Kinder. Dann ist es eben tatsächlich ja häufiger so oder in der Regel so, dass die Frauen zu Hause bleiben. Aber natürlich kann sich das auch mal verschieben. Ich meine,
kann
es
sich
gibt
auch wieder verschieben.
Das Arbeitslosigkeit, natürlich. Krankheit, aus welchen Gründen
Arbeit
auch immer. Ne? Und ist dann richtig. Ist auch wieder Thema Änderung eines möglichen Ehevertrages, der darauf ausgerichtet war, die Frau die Nachteile auszugleichen, aber das vielleicht kommt es dazu gar nicht. Ne?
Sondern nee, das ist absolut richtig. Kann sich zum Beispiel, wenn man älter wird, auch nachteilig dann ausgleichen. Auch da, wenn einer pflegebedürftig wird, der andere nicht. Ist also dann aber die Frage auch, und die Frage stellen sich doch interessanterweise viele Paare, auch bei Eingehung der Ehe, was ist denn eigentlich eheliche Solidarität? Was soll das und was wollen wir? Wie wollen wir füreinander da sein? Und das können Sie einfach klären und das können Sie auch thematisieren, wenn Sie heiraten. Und das finde ich einfach da auch einen guten Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt gehen wir das Thema mal an. Wie nicht einfach nur sagen, okay, toll, wir heiraten jetzt, alles wunderschön, aber auch da denken, wie stehen wir dann einfach auch zueinander, so in guten und in schlechten Zeiten, sage ich jetzt, ja. Ne?
Die Zeiten sind ja heute so, Gott sei Dank, dass gerade jüngere Generationen heute ja auch ein bisschen mehr erben als natürlich noch vor vielleicht 20, 30, 40, 50 Jahren, einfach weil es sehr oft finanzkräftige Eltern oder auch Großelterngenerationen gibt. Das ist ja oft auch schon mal ein Thema in so Eheverträgen. Ich komme möglicherweise schon mit einer Erbschaft vielleicht in eine Ehe rein, wo man von vornherein vielleicht auch schon mal sagen muss, ich hätte das gerne auch geschützt, möglicherweise, sozusagen vor dem Ehepartner. Das fällt einem ja schon schwer, so auszusprechen, aber es ist ja nun mal, wie es ist. Ne? Das also, gehört ja, so viel Ehrlichkeit gehört ja dazu. Auch sowas kann man in diesen Eheverträgen regeln, oder?
Also, das eine war jetzt, das Thema vorher war jetzt unterhaltsrechtlich. Wenn ich jetzt Erbe mit einbringe, da erlebe ich interessanterweise, dass die jungen Paare mehr und mehr sagen, also jedes Erbe, das ich mal bekomme, oder das ich auch jetzt schon habe oder eingebracht habe, das gehört mir.
Das heißt, das Zukünftige da, auch. Das zukünftige auch das Erbe zukünftige, kann ich auch.
Auch das zukünftige Erbe kann ich schützen, dass ich sage, okay, bei einem späteren Zugewinnausgleich nehme ich das raus. Also grundsätzlich nur vom Erbe ist es so, das Erbe fällt also quasi ins Anfangsvermögen und der Ehegatte, der partizipiert nur an dem Wertzuwachs, ja, aber der Wertzuwachs, wenn wir das bei Immobilien gesehen haben, in München ist manchmal enorm und da ist die Tendenz, ist wirklich die Tendenz, dass wir mehr und mehr modifizierte Zugewinngemeinschaften machen. Das bedeutet, dass das Erbe faktisch aus dem Zugewinn rausgenommen wird und die Paare sagen, was ich einfach auch für gut und toll finde, was wir gemeinsam schaffen, das wollen wir dann teilen. Aber das Erbe, das soll jeder für sich selbst bekommen. Also das ist eine Tendenz, die einfach auch vorherrscht, die da ist, die bei jungen Paaren da ist. Ja, das ist eine Sache. Und die andere Sache ist auch, dass nicht nur Erbe ausgenommen wird, sondern möglicherweise auch das, was ich jetzt eingebracht habe, dass ich sage, gut, was ich jetzt schon erwirtschaftet habe, das ist ja meins. Das haben wir dann oftmals auch bei der Zweitehe, ja, dass man dann sagt, das nehme ich raus. Nur was wir jetzt gemeinsam noch schaffen, das ist von der Idee her, das teilen wir dann. Und das halte ich auch für eine gute Sache und auch für vernünftig.
Sie haben ja am Anfang gesagt, jeder Ehevertrag ist am Ende individualisiert. Ja, also es ist auf jeden praktisch, auf jedes Paar individuell zugeschnitten. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, wenn ich das gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht will, dass zum Beispiel jetzt schon erworbenes Erbe geteilt wird oder zukünftiges, könnte ich auch reinschreiben, ich will es aber auch geteilt haben. Also das ginge auch, oder? Also
die, ja, natürlich, also, natürlich. Also ich kann da das sehr, sehr flexibel gestalten. Also wenn nicht einer gravierend benachteiligt wird, sodass der Ehevertrag dann sittenwidrig wird oder einer Inhaltskontrolle des Gerichtes dann nicht mehr standhalten würde, da kann ich alles individuell gestalten. Das ist ja eigentlich das Schöne. Und das ist das, was ich da auch mit auf den Weg geben möchte, dass Sie Ihre eigenen Regeln aufstellen können. Ja? Und ich habe es auch so, komme jetzt nochmal auf den Krisen-Ehevertrag, selbst wenn Paare in der Krise sind, und worum geht es, wenn sie streiten? Meistens ums Geld. Ja? Und da geht es auch dann um, wie gestalte ich das jetzt in Familie? Ne? Dann richten wir zum Beispiel ein gemeinsames Konto ein und jeder sagt, okay, das und das wird einbezahlt für die Kinder. Was schaffen für die Kinder an? Solche Regeln kann ich auch treffen. Ja? Auch das ist alles möglich. Also da kann man sehr, sehr flexibel letztendlich gestalten.
Ich nehme also jetzt schon mal so zur Hälfte mit. Also alles, was so das Thema, ja, Ausgleich möglicherweise betrifft, also in der Vorsorge für das, was vielleicht auch kommt, Ausgleichsansprüche möglicherweise auch wegen Kindererziehung, Renten, also dieser Vorsorgegedanke schon mal vorab zu sagen, wo könnte denn diese Ehe hingehen, das könnte möglicherweise in einen Ehevertrag gehören und eben Güter, die ich jetzt schon besitze oder Besitzstände, die ich jetzt schon habe, auch das kann ich praktisch schützen. Können Sie mal sagen, ob es Dinge gibt, wo man einfach sagen würde, naja, das gehört jetzt nicht in den Ehevertrag. Also das ist jetzt so klein, also dann könnte man sich ja schon wieder fast überlegen, also wenn ihr euch jetzt gar nicht über den Weg traut, dann könnt ihr es vielleicht auch direkt lassen. Aber wo Sie manchmal vielleicht so auch so in Ihrer Beratung irgendwie finden, also Vorsicht ist ja ganz schön, aber auch ein Ehevertrag hat natürlich Grenzen.
Natürlich, ist richtig. Also wenn Sie jetzt sagen, klein, das ist dann Hausrat, ne? Also im Hausrat sollte man sich einigen.
Haben Sie das schon mal erlebt?
Mache ich auch nicht, weil das würde ich in so einen Vertrag nicht reinschreiben. Hausrat oder auch zur elterlichen Sorgeregelung zu treffen, da ist immer die Frage des Kindeswohls, ja. Also das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Was aber auch ganz wichtig ist, was ich noch ansprechen möchte, das sind die Unternehmerehen. Ne? Also wenn einer Unternehmer ist, das haben wir ja oft, auch wenn sie jung sind, entweder Start-up oder wie auch immer, ich weiß ja gar nicht, wo geht die Reise hin mit diesem Unternehmen, ja, dann kommt auch immer die Frage, ja, wie hafte ich denn dann? Macht man nicht lieber Gütertrennung? Das muss man sich einfach auch anschauen, ja. Oder wenn die Frau mitarbeitet, da muss ich natürlich auch vorsichtig sein. Wenn jetzt früher, oder wir hatten es häufig schon so, und das ist ein großes Risiko, dass einer dann praktisch, dass man sagt, okay, wir machen keinen Zugewinn, das Unternehmen bleibt außen vor. Und dann muss aber die Frau letztendlich, wenn die jetzt angestellt ist, dafür Sorge tragen, dass sie auch was verdient, ja, und dann auf ihren Versorgungsausgleich nicht verzichtet möglicherweise. Also da muss man immer schauen, dass es so ein Gleichgewicht auch wiederum da ist, dass es wirklich eine faire Sache ist. Und da kann man also in Zeiten, wo alles noch gut ist, drüber reden und das auch austarieren. Ja? Mhm. Oder man sagt dann, was ist denn dann mit dem Unternehmen, wenn ich jetzt modifizierte Zugewinngemeinschaft mache, kann ich auch machen. Dann nehme ich das Unternehmen raus aus dem Zugewinn. Aber dann kann ich hergehen und sagen, die Erträge, die werden dann natürlich wieder gemeinsam verwandt. Kann die Erträge auch ausschließen. Aber da haben Sie wirklich ganz, ganz viel Spielraum. Und das sollten Sie auch für sich selber nutzen. Also ich sehe es wirklich, so einen Ehevertrag, als eine ganz große Chance. Eine große Chance auch für junge Paare, einfach ihre Zukunft zu gestalten.
Apropos Gestaltung und um das mal so ganz praktisch zu machen, geht man denn eigentlich mit einem Ehevertrag zu einem Anwalt, der dann beide berät oder ist es, apropos vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein, nimmt sich jeder einen Anwalt und dann finden wir einen Kompromiss? Also
es gibt natürlich beides.
Ja. Ja?
Also sagen wir mal, Sie können zu einem Anwalt gehen, lassen sich von einem Anwalt beide beraten. Wenn es aber da auch sehr unterschiedliche Positionen gibt, dann ist wirklich die Frage, dann soll sich jeder selbst beraten lassen, haben wir auch schon gemacht, dass dann ein Ehevertrag kommt, meinetwegen, oft nur, wenn Firmen dann dran beteiligt sind oder die Eltern auch unbedingt wollen, also wenn ein großes Vermögen von den Eltern schon da ist, wenn die Eltern unbedingt wollen, dass ein Ehevertrag gemacht wird, dann kommt von der einen Seite der Vertragsentwurf und dann steigen wir ein und dann findet man dann in der Regel doch immer noch eine gute Lösung. Ja, also
gibt es Situationen, in denen Sie schon mal waren, wo Sie sozusagen Ihre Beratung fast noch ein bisschen ausweiten mussten, weil Sie sagen mussten, also nee, das, was ihr euch hier auch vorgestellt habt oder was sich eine Partei, also der Mann oder die Frau vorgestellt hat, das funktioniert so nicht, das geht schon fast an die Sittenwidrigkeit dran oder so, weil es einfach so vielleicht möglicherweise jemanden übervorteilt oder so. Gibt es sowas auch?
Sowas gibt's auch, ja. Hatte ich einmal ein Paar, denen habe ich das aber dann ganz klar gesagt, also weil ich habe gesehen, dass die Frau dann wirklich sehr, sehr streng benachteiligt werden sollte und habe auch gesagt, so einen Vertrag würde ich nicht machen. Also wenn Grenzen erreicht sind, ja, oder wenn es auch dann darum geht, dass einer Sozialhilfeempfänger wird oder wenn ich wirklich eine extreme Benachteiligung sehe, dann mache ich das natürlich nicht und sage ich das auch. Und in dem einen Fall, wo ich das gesagt habe, da hat mir der Mann dann eine ganz schlechte Google-Bewertung gegeben.
Ja.
Aber damit lebe ich auch.
Lernfrage, das wird ja oft auch dann eben logischerweise, es ist ja ein Vertrag notariell beglaubigt, also man geht im Zweifel dann ja eben nochmal zu einem Notar. Würde denn ein Notar darauf hinweisen, sagen, was ihr hier macht, das funktioniert so nicht? Also gäbe es da sozusagen ein Stoppschild oder kann man am Ende letztlich doch machen, was man will? Also oder
kommt auf den Vertrag an. Also ich sage jetzt, da kommt es wirklich auf den Vertrag an. Da muss ich einfach auch sagen, die Notare haben die Hintergründe ja nicht. Ja, der Notar hat ja die Zeit nicht. Wir haben die Hintergründe, wir haben die finanziellen Hintergründe, die frage ich natürlich auch ab, um jetzt eine bestimmte Regelung treffen zu können. Und es muss ja eine ausgewogene Regelung sein. Es soll nicht einer benachteiligt werden. Und dann ist der Vertrag auch wirksam. Ja. Oder wenn ich zum Beispiel ein gesetzliches Verbot drin habe, wie ein Unterhaltsverzicht für die Dauer des Getrenntlebens, solche Sachen gehen nicht. Das sieht der Notar schon. Aber andere Dinge sieht er natürlich nicht und beurkundet dann natürlich. Ne?
Das wäre schon möglich. Ja. Also er ist keine automatische Stoppschild irgendwie, dass er dann sagen würde, nee, das mache ich irgendwie. Da könnte er nur darauf hinweisen und sagen, es kommt mir ein bisschen Spanisch vor, aber wenn Sie meinen, Sie müssen das so machen, dann machen Sie das. Ich gucke mal ganz kurz in die Runde. Ich habe noch diverse Fragen, aber nur ich will schon mal checken, hat jemand eine konkrete Frage, die sich später vielleicht noch melden will oder so? Dann nur zu, dann nehme ich sie hinten auch. Ja, aber sehr gut. Ich würde vielleicht ganz kurz noch, dann nehme ich dich vielleicht gleich als erstes dran und hinten habe ich noch jemanden. Sehr gut. Vielleicht noch mal ganz kurz die häufigsten Fehler. Was würden Sie sagen? Wäre so ein typischer Fehler, der Ihnen vielleicht sogar fast immer begegnet?
Also die häufigsten Fehler sind zum Beispiel, dass es schnell gemacht wird, dass jemand dann schnell mitgeschleppt werden soll, sagt, ach, wir müssen jetzt eine Woche vor der Eheschließung, jetzt müssen wir noch schnell einen Ehevertrag machen. Und da würde ich, sage ich erst schon mal, nein, bitte nicht, lassen Sie sich Zeit, ja, denn das braucht eine Entwicklung, den Ehevertrag können Sie auch nach der Eheschließung noch machen, ja. Oder wenn ich hergehe und sage, Unterhaltsverzicht für die Dauer des Getrenntlebens, auch das geht nicht. Also bestimmte formale Fehler, die dann einfach auch gemacht werden.
Ja, also ich würde sagen, wer eine Eheschließung in Las Vegas, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch macht, aber wer das kurzfristig plant, wird eng mit dem Ehevertrag.
Da auch noch,
ja.
Weil Sie schon sagen, Eheschließung im Ausland, also das ist auch einer der häufigen Fehler. In München hier fahren ja viele ins wunderschöne Italien. Wir sind alle Italien-affin hier und heiraten in Italien, immer in Venedig und so weiter. Haben wir ja alles erlebt, die tollen Hochzeiten.
Ja, aber nichts wert.
Ja, da habe ich doch schon. Aber das Problem habe ich in Italien, In Italien bekommen Sie so ein Formular und da steht dann unten so ein Kreuzel, können Sie machen, ob Sie in Gütertrennung leben wollen oder nicht.
Ah.
Wenn Sie das ankreuzen und Sie machen das, denken da nicht drüber nach, dann ist es wirksam. Also die Form, die ausländische Form ist wirksam für einen Ehevertrag. Also für eine Güterstandswahl zum Beispiel. In Deutschland brauche ich die notarielle Beurkundung, aber wenn ich im Ausland heirate, ist die dortige Form für uns hier gültig.
Da sagt noch einer, Podcast hat keinen Mehrwert, oder? Also ist wer auch immer jetzt in Italien heiraten will, also ich finde, der Tag heute hier hat sich auf alle Fälle gelohnt. Eine Frage, bitte.
Vielen Dank, Simona. Ich wollte fragen, natürlich ist wahrscheinlich nach oben hin keine Grenze gesetzt, was jetzt, wenn es jetzt super komplex wird oder um ganz, ganz viel Vermögen geht. Aber
bisschen lauter, bitte.
Womit rechnet man denn finanziell ungefähr, also durchschnittlich, wenn man so einen Ehevertrag aufsetzen will?
Also was es welche kostet, Kosten? Sozusagen einen Ehevertrag zu machen? Sehr gute Frage. Was kostet ein Ehevertrag, genau?
Was ein Ehevertrag, den können Sie natürlich aushandeln. Ja, es kommt auf Ihr Vermögen darauf an. Ja, also wir machen es immer nach einem Stundenhonorar dann natürlich auch nach der Haftung, je nachdem, wenn großes Vermögen da ist, Stundenhonorar, je nachdem, wie lange man verhandelt, also Stundenhonorar von 300 Euro, dann bin ich bei 2.000 bis 3.000 Euro, also 2.000 Euro müssen Sie meines Erachtens mindestens rechnen, dann kommt aber der Notar noch dazu, ja, der Notar kostet manchmal mehr als wir, ist leider so, denn der darf nur nach den Gebühren abrechnen. Ja.
Das heißt, es geht aber nicht ausschließlich nach dem, was ich einbringe. Also wenn ich jetzt
doch
irgendwie,
schon.
Ach schon,
ja,
auch. Also wenn schon. Ich jetzt Millionen
genau
will.
Genau nach Vermögen.
Okay.
Aber wir klären das im Vorfeld okay. immer ab mit dem Notar, damit Sie wissen, was an Kosten auf Sie zukommt. Dann klären wir das mit dem Notar immer ab und wir fragen das ab. Und also, aber ich kann nur sagen, diese Kosten rechnen sich auf alle Fälle, denn worum geht's? Es geht ja darum, Streit später zu vermeiden. Der Prozess später oder die Prozesse, die Sie möglicherweise führen, die kosten wesentlich mehr als diese Kosten bei Eingehung der Ehe.
Ne? Absolut. Sollte man schon vorab verhandeln vielleicht, dass gleich 50-50 gemacht wird, oder?
Ja, ja.
Wir hatten eine Frage. Bitteschön.
Danke. Ich hätte eine Frage, Ehevertragsrecht versus Erbrecht. Also viele Sachen, ich habe immer gedacht, ich kann alles im Ehevertrag regeln. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel irgendwie testamentarisch, also bezüglich des Versterbens etwas regeln, das kann ich nicht im Ehevertrag regeln, oder? Da müsste ich dann ein Testament machen.
Ja, Sie müssen ein Testament machen, aber das ist eine sehr gute Frage, denn wir sprechen eigentlich, oder ich mache es, immer so, dass ich auch das Erbrecht mit anspreche, denn es ist so, wenn Sie den Güterstand wechseln zum Beispiel, hat es erbrechtliche Folgen, hat es Konsequenzen. Und das ist in diesem Vertrag eigentlich auch immer ein Thema. Sie können natürlich auch einen Erbvertrag mit zusätzlich machen. Ja? Das ist dann, heißt dann Eh- und Erbvertrag. Ja? Wobei ich da jetzt sage ich mal, nicht immer begeistert bin, denn ich sage, den Ehevertrag müssen Sie vielleicht schneller vorlegen. Wen Sie beerben, das geht eigentlich niemandem etwas an. Man kann auch zwei Verträge machen, ist aber dann wiederum eine Frage der Kosten. Ja. Oder Sie machen zu diesem Zeitpunkt einfach ein handschriftliches Testament, das reicht ja dann auch aus. Ja. Denn das wird sich erfahrungsgemäß im Laufe des Lebens noch öfter mal ändern, wenn dann Kinder da sind. Und zur Frage des Testaments, gerade wenn Kinder da sind, denken Sie daran, es ist ganz, ganz wichtig, dass Sie da ein Testament machen. Da
aber Verträge sind sozusagen gleich, es gibt kein Rang höheres, oder?
Nein, also nein.
Frage Erbschaft ist nicht höher als Ehevertrag möglicherweise. Es muss dann vielleicht kompliziert auseinanderdividiert werden, aber es gibt keinen Rang.
Erbvertrag, also manche wollen es auch so, gerade in späteren Ehen, Zweitehen, die machen oft mal einen Ehe- und Erbvertrag, wenn ich die Patchwork-Familie habe. Dann macht man auch einen Erbvertrag mit. Aber bei jungen Ehen würde ich es noch nicht machen, würde ich ein handschriftliches Testament dann machen.
Sehr gut. Ja? So, ich komme mir hier ein bisschen vor wie bei Wetten. Das hier bei Saalwette und so, voll gut. Bitteschön.
Dankeschön. Meine Frage geht auch auf internationale Ehen. Also mein Verständnis ist, dass wenn man keinen Ehevertrag hat oder eine Zugewinngemeinschaft, dann fällt das Erbe mit in das gemeinsame Vermögen. Wie ist das, wenn das Erbe im Ausland stattfindet? Also wenn jetzt einer der beiden Partner ein Vermögen im
Ferienhaus auf Mallorca oder so hat.
Ja, oder halt nicht EU, vielleicht noch schwieriger in China.
So. Ja, oder ja. So.
Das ist ganz egal. Also das Weltvermögen fällt im deutschen Zugewinn, fällt das Weltvermögen dann mit rein. Also das Erbe, das Sie irgendwo auf der ganzen Welt erben, das fällt in diesen Zugewinn mit rein. Deswegen ist es eine ganz wichtige Frage, gerade bei Ehen mit internationalem Bezug. Ja.
Gibt es eine Möglichkeit oder eine Option, dass so ein Ehevertrag gänzlich im Laufe der Zeit an Gültigkeit verliert? Aus welchen Gründen auch immer? Klar, also wenn man sich dann eben natürlich trennt, dann ist der Ehevertrag dann vollzogen wahrscheinlich. Dann ist der, macht man im Zweifel, wenn man neu heiratet, wahrscheinlich wieder neuen. Tod vermutlich einer?
Ja, natürlich.
Da geht sowas auf Erben über?
Beim Tod des einen Ehegatten verliert er insofern an Gültigkeit, als ich ja dann keinen Versorgungsausgleich mehr habe, keine Versorgungsausgleichsregeln, als ich auch dann den Zugewinn letztendlich geregelt habe. Aber was geht auf die Erben über? Das ist der Unterhaltsanspruch. Wenn ich also jetzt einen Unterhaltsanspruch geregelt habe, wenn ich nachehelichen Unterhaltsanspruch habe, dann geht der auf die Erben über, aber nur bis zur Höhe des Pflichtteilsanspruchs. Also auch da ist es einfach wichtig.
Wir sprechen ja hier gerade von der klassischen Ehe zwischen Männern und Frauen. Es gibt aber ja eingetragene Partnerschaften, Lebensgemeinschaften, vielleicht auch eben nicht eingetragene Partnerschaften. Da wäre meine Frage, erstens, wenn ich als Mann und Frau einfach so zusammenlebe, aber auch in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften oder eben auch in eingetragenen Ehevertrag, also gilt sozusagen das Wort Ehevertrag in dem Sinne noch oder ist es eigentlich auch schon in der Rechtsprechung ein Lebenspartnerschaftsvertrag oder ist es wirklich ein Ehevertrag zwischen Mann und Frau?
Da ist es, wenn die jetzt tatsächlich geheiratet haben, dann ist es auch ein Ehevertrag. Wenn ich aber nur in einer Partnerschaft lebe, also ohne Vertrag, kann ich, und das haben wir auch öfter, dann kann ich natürlich auch einen Vertrag abschließen. Also da kann ich auch bestimmte Regeln aufstellen, zum Beispiel beim Unterhalt. So für die nicht-eheliche Mutter könnte ich die Unterhaltssituation verbessern. Also ich kann zum Beispiel eine Regelung treffen, dass der Unterhalt nicht, der Betreuungsunterhalt, wenn gemeinsames Kind eben betreut wird, ja, dass der Unterhalt nicht davon abhängig ist, von ihrem Einkommen, bevor das Kind auf die Welt kam, sondern davon abhängig von dem Standard, den sie beide hatten, vom Lebensstandard. Das wäre jetzt angemessen an die ehelichen Lebensverhältnisse letztendlich. Also da kann ich Regeln aufstellen. Einzig, was ich bei der nicht-ehelichen Mutter nicht machen kann, ich kann dann auch keinen Unterhaltsverzicht mit Abfindung erklären. Ne? Wobei da wird drüber nachgedacht, ob das jetzt geändert werden soll oder nicht. Aber da habe ich natürlich andere Regeln im Endeffekt. Ja.
Sehr gut. Frau Maltri, unsere Zeit ist vorbei. So schnell geht's
irgendwie. So schnell vorbei.
Gerade erst haben wir uns
getroffen. Ich denke, wir könnten noch eine Stunde reden.
Ja, wir waren gerade in der Eheanbahnung. Jetzt sind wir schon wieder am Ende angekommen. Jetzt trennen wir uns schon wieder. Ganz herzlichen Dank für diese Einsichten. Und ich hoffe, dass ihr alle mitnehmt. Auf alle Fälle mal drüber nachdenken. Am besten auch machen. Es ist überhaupt kein Misstrauensvotum gegen irgendwen. Ich habe mal einen Notar gehört, der hat gesagt, da geht man immer zum ersten Mal hin, also oder zum Anwalt, um sich da beraten zu lassen. Und es ist schon ein großer Erfolg, wenn man ein zweites Mal kommt. Denn die, die ein zweites Mal nicht gekommen sind, die haben sich schon so zerstritten nach dem ersten Besuch, dass sie zum zweiten Mal gar nicht gekommen sind. Dann ist vielleicht auch besser, die Ehe wird gar nicht eingegangen. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
Ja, worauf ich noch gerne hinweisen noch, genau. wollte, das ist diese Broschüre. Die habe ich 2017 zusammen mit dem Sozialministerium, das hat das initiiert, haben wir diese Broschüre letztendlich herausgebracht. Die ist kostenfrei, die Broschüre. Die liegen in den Standesämtern aus, können Sie sich bei uns auch auf der Homepage kostenfrei runterladen. Und das ist einfach, da sind Ideen drin für einen Ehevertrag, da ist erklärt, was es bedeutet, was alles wichtig ist. Das heißt, Ehe und Partnerschaft rechtlich begleiten. Und das würde ich Ihnen ans Herz legen, wenn Sie das Thema interessiert. Wir haben versucht, das einfach zu erklären, was die Themen sind. Und kann und sollte Ihnen weiterhelfen.
Sehr gut. Also Nachtlektüre auch noch ans Herz gelegt. Also insofern vielen Dank fürs Kommen. Hört gerne rein an den Podcast dienstags Finanzen und Immobilien FAZ. Und kommt beim Stand vorbei. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Maltri.
Ich danke Ihnen.